Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wir haben ja am Eingang über Hausmeisterjobs in der großen Pause gesprochen. Habt ihr auch solche Leute?
Also ich kann eins sagen, Milch verkaufen wir nicht.
Aber
Also zumindest
Durstlöscher?
nicht, ja, auch nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also Catering gehört auch zum FM, da sind wir aber noch nicht so ganz hundertprozentig drin in dem Thema. Nein, wir verkaufen tatsächlich keine Milch, ja, und auch keine Durstlöscher.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Wir freuen uns absolut, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anne Brackhoff und wer ist bei mir?
Patrick Bayer, hallo, ich grüße euch.
So, wir haben heute wieder einen ganz, ganz fantastischen Gast bei uns, den lieben Benjamin. Benjamin, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, liebe Anne, liebe Patrick, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Auch an euch und an die Hörer ein herzliches Hallo. Benjamin Heimer, mein Name. Ich bin Geschäftsführer der Portimo GmbH und leite innerhalb der Portimo GmbH die Fachabteilung Revision. Bin also im Unternehmen für den Bereich Facility Management der größeren Gewerbekunden zuständig und für das Thema alles rund um die Beratung, Organisation, FM, Property Management. Also das, wenn es um organisatorische Dinge geht, bin ich der erste Ansprechpartner und fühle mich da auch tatsächlich zu Hause. Zum Hintergrund vielleicht ein bisschen, komme ursprünglich aus dem Handwerk, also ganz, ganz urig gelernt, mal im Elektrotechnik groß geworden, dann Handwerksmeister gemacht, dann noch ein bisschen in die Breite gegangen, Umweltschutz, mit dem Techniker, kaufmännisch noch ein bisschen nachgelegt, mit dem Betriebswirt und das eine oder andere an Zertifikaten mitgenommen. Und dann quasi nicht auf direkten Wege, aber auf Umwegen im Facility Management gelandet. Und ich glaube, da ist man dann auch richtig, wenn man die ganze Breite mitnehmen möchte und überall so ein bisschen die Früchte pflücken möchte.
Das klingt auf
So,
jeden Fall sehr umfassend.
jetzt müssen wir zwei Dinge klären. Das erste ist, ich bin ja Baujahr 1979. Ja? Und früher, als ich noch auf der Realschule war, Realschule Krange, im Übrigen, in Wanne-Eickel.
Du betonst das relativ häufig in letzter Zeit.
Ich
Möchtest du
bin da auch,
darüber
ich bin, Pot, ich bin
sprechen?
Pot, Potblach und da bin ich stolz drauf. So, da gab es noch den Hausmeister. Auf dem Gymnasium nachher gab es schon einen Facility Manager. Und deshalb ist in
Eieiei.
meinem Kopf jetzt, wie bei 99% aller Deutschen wahrscheinlich auch, dass der Facility Manager einfach nur der moderne Begriff für den Hausmeister ist.
Halt, stopp.
Oh
Also, ich
nein.
übernehme jetzt hier mal Struktur und möchte ganz kurz mal eines einbringen. Ich habe ja Immobilienwirtschaft studiert, nebenberuflich, und da hatten wir auch Facility Management. Und diese dämlichen Witze musste ich mir auch schon gefallen lassen. Darauf gehen wir dann gleich ein, Herr Bayer, kleinen Moment. Lieber Benjamin, wir freuen uns absolut, dass du hier bei uns bist. Und zum Wohle der Struktur und vor allem, weil es jetzt schon dunkel draußen ist, erhelle uns doch mal die Woche. Was ist denn so dein, wenn wir jetzt mal so an deinen beruflichen Alltag denken, was war denn so dein Highlight diese Woche?
Was war mein Highlight diese Woche? Also ich glaube tatsächlich, dass es uns gelungen ist, einen relativ großen Kunden an Land zu holen, mit einem kleinen Portfolio wohlgemerkt. Aber wir konnten uns da gegen andere mittelständische Facility Manager durchsetzen und haben ein kleines Portfolio mit vier Immobilien in die Betreuung bekommen ab nächstem Jahr. Da freuen wir uns sehr. Wir sind ja fairerweise, muss man das sagen, gut 1,5 Jahre jetzt am Markt mit unserem Unternehmen. Man konnte durchaus den einen oder anderen Kontakt schon nutzen, aber man freut sich natürlich auch, wenn man sich dann im normalen Wettbewerb durchsetzen kann und dann gleich auch weg von der Hausmeisterbutze, um jetzt die Brücke mal zu schlagen,
Danke.
um die Brücke mal zu schlagen. Tatsächlich, Facility Management ist natürlich deutlich mehr als Hausmeisterdienste. Der klassische Hausmeisterdienst, so wie man ihn vielleicht noch an der Schule kennt, das ist der die Schüler repariert hat und vielleicht zur Pause, zur großen Pause dann auch noch die Milch verkauft hat. Ich denke da auch gerne dran, aber das hat natürlich relativ wenig mit dem modernen Facility Management zu tun. Wie sagt es die Wissenschaft so schön, es ist ein interdisziplinärer Bereich und das trifft eigentlich, wenn man sich da so ein bisschen tiefer mit beschäftigt, trifft es auch genau den Kern. Wir sind im Facility Management eben für alle Dinge rund um den Betrieb zuständig. Das beginnt natürlich mit dem klassischen Hausmeisterdienst, dass da jemand präsent ist und vielleicht auch Kleininstandsetzungen durchführt. Das geht aber auch deutlich weiter. Das geht um die Wartung, es geht um die Inspektion, es geht um die Verkehrssicherheit an der Immobilie. Es geht aber auch um das Einhalten von rechtlichen Rahmenparametern. Es geht um Normenverständnis. Es geht um Sicherheitsaspekte. Nehmen wir mal das Thema Brandschutz. Und auch, da habt ihr ja auch relativ viel Berührung drin, Einhaltung von Auflagen aus Baugenehmigungen oder ähnliches. Und das sind nur erstmal die Kerngebiete aus der klassischen Technik, aus dem technischen Gebäudemanagement. Dazu kommen natürlich noch Themen wie das infrastrukturelle Gebäudemanagement, Reinigung, auch ein Thema, was von vielen in der Immobilienwirtschaft belächelt wird. Aber gerade eine ordnungsgemäße Reinigung unter Berücksichtigung der Oberflächen ist natürlich eine Sache, wenn ich die nicht wirklich in Hände lege, die es können. Dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit, 5 bis 10 Jahren, Schäden, die dann in die Tausende gehen können. Von daher, auch die Infrastruktur ist sicherlich ein Thema und auch die Selbstverständlichkeiten fallen ins FM, dass wir morgens ins Büro gehen und den Lichtschalter betätigen und dann das Licht angeht. Da hat auch irgendjemand einen Versorgungsvertrag abgeschlossen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob es der klassische Facility Manager macht oder der Property Manager, also der Verwalter für gewerbliche Bereiche. Aber am Ende des Tages sind auch die Ver- und Entsorgungsaspekte in so einer Immobilie halt wichtig.
So, und dazu kommen wir jetzt genau, und also mal abgesehen davon, Anne musste ja gerade so schmunzeln, als es um den Hausmeister geht, der die Milch verkauft. Ich habe neulich so einen Backflash gehabt. Ich stand im Dönerladen hier in Stade und da
Der
haben die,
Kriminelle?
ja, der Kriminelle, nein, der ist ja nicht kriminell, da passieren immer kriminelle Dinge, das ist was
Aber
anderes.
gibt's denn da mehr als einen?
Ja, da gibt es mehr, aber ich meine ja den Dönerladen. So. Und da steht dann im Kühlschrank unten drin, Durstlöscher Multivitamin. Und dieser Durstlöscher, das war immer mein Pausengetränk auf der Realschule, zusammen mit einem, ich muss gerade überlegen, wie man da, Schaumkussbrötchen.
Brustlöscher, das ist doch das, was es für 29 Cent in meiner Kickkasse gibt, oder nicht?
Ja. Aber das war, also so habe ich mich ernährt, sieht man jetzt auch, ne? Ist ein bisschen daneben gegangen, das ganze Projekt, aber gut. Am Ende des Tages war es aber so, also wir kennen dich ja jetzt dadurch, dass du einen ziemlich gut aussehenden Kollegen hast, mit dem du den Laden leitest, mit Carsten Stanley, der bei uns der Cäsar-Coach ist und gleichzeitig auch letzte Woche mit dem Podcast war. Und die Idee, dass wir uns hier mal treffen, war ja relativ spontan, weil er eine sehr, sehr geile Frage gestellt hat. Die ehrlicherweise ja von dir kam. Vielleicht kannst du das nochmal, das Thema nochmal aufgreifen und erzählen, was das jetzt genau mit der Immobilienbewertung zu tun hat und warum das so interessant ist eigentlich.
Also tatsächlich, die Frage liegt eigentlich auf der Hand, wenn man sich so ein bisschen diese Themen anguckt. Im ersten Moment sieht man ja kaum eine Schnittmenge. Ja, wir haben einerseits die Immobilienbewertung, die der Kollege Stanley, der vielleicht nicht der besser aussehende Geschäftsführer bei uns ist, aber das wollen wir andere entscheiden lassen. Da ist er verantwortlich für. Und Facility Management machen wir im Grunde, obwohl ich da ein bisschen mehr zu Hause bin, machen wir gemeinsam. Aber die Frage nach der Schnittmenge ist da schon das eine oder andere Mal diskutiert worden. Und es gibt tatsächlich eine. Und wir haben natürlich einen klassischen Bereich, wo jetzt alle sagen werden, ja, das auf jeden Fall. Instandsetzungsmaßnahmen. Also gerade bei Gewerbeimmobilien habe ich ja die Situation, dass ich in der Regel einen FM-Dienstleister, egal in welcher Größenordnung jetzt, aber ich habe einen FM-Dienstleister im besten Falle, der auch sich um die kleineren und mittelgroßen Instandsetzungsmaßnahmen kümmert. Da ein Budget zu machen, gehört ja auch in die ureigenste Aufgabe des entsprechenden Objektteams. Und von daher, bei der Bewertung von Instandsetzungsbedarfen oder Instandsetzungsstaus möglicherweise, ist natürlich der FMler auch der, der da an der Quelle sitzt, der das Auge an der Technik hat. Aber es gibt tatsächlich noch ein paar Aspekte mehr, wo ich sage, na, da müssen wir eigentlich noch mal detailliert reingucken, wie ist das FM eingebettet. Gerade die größeren Immobilien haben einen gewissen Aufwand im Betrieb. Und entweder macht das der Eigentümer selbst oder er hat einen FM-Dienstleister. Und wenn der eben nicht gut funktioniert, und wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die entsprechende Bewertung der Immobilie wird durch eine Transaktion, der Anlass ist eine Transaktion, dann habe ich natürlich auch die Frage, ist da ein FM-Dienstleister und macht der seinen Job gut? Wenn er das nämlich nicht tut, dann muss ich ihn unter Umständen wechseln oder ich muss auf Eigentümerseite Aufgaben übernehmen, um das zu kompensieren. Und wenn ich da so in meiner Erfahrung aus der Beratung denke, wo ich auch Implementierungen begleite, das ist keine Sache, die man mal eben macht. Je größer also diese Immobilie ist, und das fängt wirklich bei einem kleinen Nahversorger an, je größer es dann wird, desto umfangreicher wird auch die Technikaufnahme, umfangreicher wird die Analyse. Wenn ich keinen guten FM-Dienstleister habe, weiß der eben nicht, wie ich meine Betriebssicherheit auf dem entsprechenden Grundstück sicherstelle. Vielleicht sind nicht alle Dinge gewartet, die einer Wartung unterliegen. Sind alle Prüfungen gemacht? Also gerade bei Sachverständigenprüfungen, da scheiden sich ja die Geister. Insbesondere, weil ich über die Landesgrenzen hinweg verschiedenste normative Grundlagen habe. An der einen Stelle habe ich eine technische Prüfverordnung, an der anderen ist es wieder eine allgemeine Prüfverordnung. Das heißt, ich muss ja einen Fachmann haben, der fit ist darin und weiß, welche Sachverständigenprüfung muss ich beispielsweise gemacht haben, welche Prüfdokumentation muss ich vorhalten. Und wenn ich das alles in Eigenregie mache, dann kostet mich das Geld. Das heißt, wenn ich also einen gut integrierten Facility Manager am Objekt habe, dann ist das auch ein monetärer Vorteil. Oder andersrum gesagt, habe ich einen schlechten FM-Dienstleister oder im schlechtesten Fall keinen und habe dann eine Datenbasis, und das kennt ihr mit Sicherheit auch, ihr werdet die eine oder andere Träne schon vergossen haben, wenn ihr den Eigentümer gefragt habt, wie viel Dokumentation könnt ihr uns denn mal zur Verfügung stellen für eine Bewertung. Und der sagt, ja, haben wir doch alles jetzt, also mehr haben wir nicht. Wir haben eine Baugenehmigung, bester Fall. Und all diese Punkte, wenn ich da einen guten FM-Dienstleister habe, der eine entsprechende Systembasis hat, der eine Datenanalyse hat, dann ist das ein monetärer Vorteil, den ich habe, der eigentlich in den Gesamtpreis oder die Gesamtwertigkeit der Immobilie einfließen soll.
So, und das ist genau nämlich der Punkt, weil Carsten rief mich an und sagte: Patrick, sag mal, angenommen, du hast jetzt irgendwie wo ein Geschäftshaus oder eine Geschäftsimmobilie und da sind quasi diese To-Dos alle nicht erledigt. Wie bewertest du das? Und ich so: Ich verstehe das Problem nicht. Und er sagte: Na ja, wenn jetzt quasi der Käufer ja feststellt, es gibt keine ordentlichen Dokumentationen, es gibt keine ordentliche Wartung, Wartungen wurden nicht durchgeführt, Brandschutzmaßnahmen wurden nicht umgesetzt, weiß ich nicht, das fängt ja schon im einfachsten Fall bei den Rauchmeldern an, dass sie nicht gewartet wurden. So. Wie berücksichtigst du das? Weil wenn das erstmal alles wieder aufgenommen werden muss, dokumentiert werden muss, katalogisiert werden muss, dann kostet das ja richtig Geld. Wie bewertest du das denn? Und das ist so ein Punkt, wo ich ehrlicherweise sagen muss, ich mache den Krams jetzt hier seit 22 Jahren, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Und gerade in den Gewerbeimmobilien, wir haben schon Shoppingcenter, wir haben Hochschulimmobilien, Sporthallen bewertet, ja. Und ich habe auch schon eine Polizeidienststelle bewertet, wo ich selber schon erkannt habe, dass das brandschutzmäßig jetzt nicht so optimal war. Und das ist ein Punkt. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein total geiles Thema, darüber mal zu sprechen, weil es ein komplett blinder Fleck in der Immobilienbewertung ist.
Also ich gehe da tatsächlich auch von aus. Also es ist tatsächlich schwierig und in vielen Transaktionen wird es halt so gemacht, da wird eine Due Diligence gemacht. Ich meine, das wird ja fairerweise gemacht und dann wird eine Liste erstellt mit Maßnahmen, die nicht gemacht worden sind. Und im Zweifel wird halt ein Preis für die Sache selbst, also eine Wartung XY ist nicht gemacht, die Wartung XY wird vom Preis abgezogen. Das ist natürlich eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist natürlich, welche Haftungsrisiken habe ich dadurch? Was kann mir im Worst Case passieren, wenn ich das nicht habe? Und ich werde es natürlich auch nicht an Tag 1 des neuen Eigentums der neuen Eigentumsverhältnisse, werde ich an Tag 1 nicht alles heilen können. Das heißt, ich brauche jemanden unter Umständen, der nochmal für mich als neuer Eigentümer durchgeht und eine echte Analyse macht. Da müssen die Firmen beauftragt werden. Wir wissen alle, wie schnell man einen Handwerker jetzt wirklich auch mal spontan bekommt. Das dauert, ja. Reden wir über Monate. Und wenn wir dann Punkte haben, die sicherheitsrelevant sind, dann kann es uns, und ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber es kann tatsächlich passieren, dass wir ein Objekt kaufen und am nächsten Tag steht jemand beim Bauordnungsamt auf und sagt, so, das war's jetzt. Die Baugenehmigung, die Vorgaben aus der Baugenehmigung sind nicht eingehalten, die Normen sind nicht eingehalten. Wir untersagen jetzt vorläufig die Nutzung bis zur Abstellung der Mängel. Und es ist ja durchaus richtig, wenn wir uns mal die Beispiele angucken, insbesondere im Brandschutz. Also mir fällt da durchaus, wenn wir mal im Ruhrpott bleiben, fällt mir da Duisburg ein. Ja. Wo einfach ganze Hochhäuser geräumt werden mussten, weil der Brandschutz nicht gegeben ist. Da ist über Jahre ignoriert worden. Einerseits die feuerwehrpolizeiliche Brandschau wurde nicht durchgeführt. Andererseits wurden die entsprechenden Sachverständigenprüfungen an den raumlufttechnischen Anlagen nicht durchgeführt, die immer in Kombination sind mit dem Brandschutz. Und schon haben wir eine absolute Gefährdung. Alles musste geräumt werden. Wir haben Mietausfälle. Und wenn ich jetzt denke, wenn ich das in die Immobilienbewertung mit einfließen lasse, dann hat das einen Impact. Dann ist das nicht unwesentlich.
Definitiv. Absolut. Jetzt ist es ja so, wir richten uns ja vor allem mal an Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Und wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, dann war es so, ich habe relativ viele Seminare belegt, ich habe mich dann immer regelmäßig fortgebildet. Und jedes Mal nach so einem Seminar bin ich erstmal nach Hause und habe heimlich in meine Gutachten geguckt, was ich so in Vergangenheit alles falsch gemacht habe. Und dann kam irgendwann, ich weiß nicht, bestimmt auch erst 5, 6, 7 Jahre her, war ich mit einem Kollegen unterwegs, der stand dann mit mir in einem Treppenhaus von einem Hochhaus in Hamburg und sagte zu mir, die Brüstungshöhe vom Geländer stimmt nicht. Da sage ich, hä? Ja, die muss ab dem, weiß ich nicht, dritten OG oder so, muss die höher sein. Da sage ich, was interessiert mich das denn? Sagt er, ja, das sollte dich interessieren, weil das ist ziemlich maßgeblich, das Ganze. Und dann habe ich das, also dann sind das so Dinge, da habe ich, also da achte ich dann jetzt drauf, so, ne? So, und so kommt immer ein Baustein zum anderen. Und wir wollen ja niemanden überfordern. Aber was sind denn so Dinge? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, und das fängt ja schon an, weiß ich nicht, bei einer Lagerhalle, bei einem Wohn- und Geschäftshaus, wie auch immer, ja, bei einem größeren Objekt. Was sind denn Dinge, wo du sagst, da guck doch mal nach, ob sowas da ist?
Also grundsätzlich würde ich als allererstes nach den Baugenehmigungsunterlagen, ohne Baugenehmigung ist das Thema meines Erachtens durch. Es muss auf jeden Fall ein Abgleich gemacht werden. Ist denn das, was in der Baugenehmigung steht, tatsächlich noch der Ist-Zustand? Weil gerade die baulichen Veränderungen, aber da erzähle ich euch und den Hörern wahrscheinlich gar nichts Neues. Sobald ich da Abweichungen von habe, dann brauche ich auch eine fortgeschriebene Baugenehmigung. Und da kann es halt sein, dass es entsprechende Auflagen da drin gibt. Das muss ich halt prüfen. Also das ist kein Kavaliersdelikt, das nicht in die Hand zu nehmen. Gilt übrigens nicht nur für den Immobilienbewerter, gilt auch für den Facility Manager. Und ich kenne da auch den einen oder anderen, der da auch ein bisschen laissez-faire mit umgeht. Aber das ist einfach die Ausgangslage. Ohne Baugenehmigung geht es gar keinen Schritt weiter. Als nächstes würde ich natürlich empfehlen, guckt euch die sachverständigen Prüfprotokolle an. Am einfachsten ist es bei den Aufzugsanlagen. Da weiß es jeder und wir haben auch keinen Unterschied. Das ist bundesweit einheitlich geregelt über die Betriebssicherheitsverordnung. Da haben wir zwei Prüfungen, einmal eine Hauptprüfung und eine Zwischenprüfung. Über den Daumen ist nicht ganz fachlich korrekt. Alle 12 Monate eine Prüfung. Ja, korrekt wäre alle 24 Monate eine Hauptprüfung und dazwischen eine Zwischenprüfung. Üblicherweise macht man das dann im Jahresrhythmus. Das ist relativ einfach. Aber dann haben wir eben die landesspezifischen Prüfverordnungen, die man berücksichtigen sollte. Und da sollte man wirklich gucken. Elektrotechnik ist in der Regel prüfpflichtig, zwischen 3 und 6 Jahren. Wir haben Raumlufttechnik, die prüfpflichtig ist. Kälteanlagen. Und da sollte man sich definitiv auch anschauen, wo sind da die letzten Prüfprotokolle, ist das gemacht worden, sind da wesentliche Mängel, sind die abgearbeitet. Das ist schon mal, da hat man schon mal relativ viel erschlagen und man braucht es am Ende des Tages sowieso, weil ich mir es eben auf die Wiedervorlage legen muss. Mal unabhängig vom FM-Dienstleister, der das auch machen sollte, aber ich muss halt wissen, wie sind meine Intervalle und wann ist das nächste Mal die Prüfung notwendig. Und innerhalb dieser Prüfung, da bin ich auch fertig erstmal, innerhalb der Prüfung habe ich natürlich immer die Verpflichtung, und das ist das Schöne in der heutigen Zeit, der Brandschutz ist immer mit berücksichtigt. Das heißt, wenn ich eine Elektroanlage prüfe, ist immer im Kontext des Brandschutzes mitgeprüft. Gleiche für Raumluft etc. Das heißt, Brandschutz ist auch immer ein absoluter Fokus.
Also was ich für mich festgestellt habe, erstens, Anna hatte neulich diese Erkenntnis auch, witzigerweise haben wir zeitgleich festgestellt, dass Feuerlöscher ein Ablaufdatum haben. Ja. Hatte ich nie, aber das war wahrscheinlich auch bei uns in der Schule nie so, weil die wurden vorher immer einmal von den Schülerinnen und Schülern auf dem Flur gelehrt. So,
hattet ihr nicht noch eine Kübelspritze, die ihr mit Wasser befüllen konntet?
Nee, wir waren schon ein bisschen weiter. Wir hatten schon so schöne Schaumlöscher, die man über den Flur verteilen könnte. Aber was ich zum Beispiel für mich festgestellt habe, und das ist zum Beispiel auch immer bei Gewerbe, wenn ich Gewerbeimmobilien bewerte, wenn man einen Kunden nach etwas fragt, ne, und sagt, ich brauche mal hier Sachverständigenprüfprotokolle oder sonst irgendwas, und der geht zu seinem Schrank, ja, und holt da ein sauber oder zwei sauber sortierte Ordner raus und legt die dann dahin. Dann weiß ich immer schon, ich brauche eigentlich da nicht mehr reingucken, weil der weiß, was Ambach ist, der weiß, was geht und der weiß, was notwendig ist. Wenn einer dann sagt, ja, was genau meinen Sie denn jetzt? Und ich sage dann, naja, zum Beispiel Wartungsprotokolle von der Aufzugsanlage, dann sagt er, oh, dann weiß ich, muss ich mal morgen irgendwo nachfragen oder so. Dann sind das schon Dinge, ja, also da stellt man dann schon eher fest, dass das eher dann in die Richtung geht, die vielleicht nicht so optimal ist, ne?
Auf jeden Fall sind da Potenziale, die man heben kann.
Da ja, auf jeden
kann
Fall.
Man, glaube ich, sicher sein.
Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Vergehen? Also Sachen, die so regelmäßig den Leuten nicht vakant sind?
Also Wartung ist grundsätzlich ein Thema, aber das ist auch, da streiten sich die Gelehrten, ist es jetzt ein Muss, ist es kein Muss. Die Wartung, klar, gerade in der Anfangsphase, wenn wir jetzt über Neubauten reden, ist es natürlich ein Muss im Kontext der Gewährleistungs- oder des Gewährleistungserhalts, aber hinterher, ja, man kann sich drüber streiten, ist es jetzt ein Soll oder nicht. Was wird gerne vergessen? Also gerade wenn man wie soll man sie nennen? Also Immobilien, die öfter transferiert werden, also die nicht unbedingt geeignet sind für eine echte Holzstrategie. Bei den Immobilien ist es immer tricky, diese Prüfung, die Sachverständigenprüfung, weil sie eben darüber sprechen, irgendwas zwischen 3 und 6 Jahre. Die werden halt gerne vergessen, wenn unterhalb dieses Intervalls verkauft wird. Was wir natürlich auch haben, solche Themen wie Druckbehälter, wo wir dann irgendwo in dem Bereich 10 Jahre oder 12,5 Jahre bei den Prüfungen sind. Ja, wenn ich dann nicht eine Konstanz im Bereich des Eigentümers habe, dann habe ich da irgendwann auch Schwierigkeiten, das nachzuhalten. Das muss ich halt irgendwie tracken. Da vielleicht nochmal so ein Tipp am Rande. Entscheidend ist immer, wer die Datenhoheit hat. Es wird heutzutage noch viel gemacht, dass der FM-Dienstleister die Datenhoheit hat. Der hat ja schließlich die Computer-Aided Facility Management-Systeme. Als Eigentümer muss man aber fairerweise sagen, wenn ich die Datenhoheit habe, dann wird der FM-Dienstleister irgendwann auch auswechselbar. Ja, ich habe eine Flexibilität. Wie oft, und das begleiten wir halt auch, wie oft haben wir Übergaben vom einen FM-Dienstleister zum nächsten und dann hat man durchaus Hickhack mit der Datenübergabe. Man kriegt halt nicht alle Daten raus, der Neue muss wieder neu aufnehmen und schon entstehen wieder neue Kosten. Aber zurück zur Frage, das sind natürlich die Dinge und Betreiberkonzepte. Auch das haben wir eher bei Neubauten, dass wir fertige Betreiberkonzepte haben, wo sich jemand, der eben aus der Vogelperspektive auf die Immobilie schaut, sich Gedanken gemacht hat, wie betreibe ich denn rechtssicher so eine Immobilie? Mhm. Ich habe das halt, wenn ich jetzt aus dem Bauch schießen würde, bei 4-5% der Immobilien am deutschen Markt, wo ich echte Betreiberkonzepte habe. Und das lohnt sich tatsächlich bei einem Nahversorger. Auch da habe ich Winterdienst, auch da habe ich entsprechenden Verkehr. Ich habe Bedarf an Sicherheitsdiensten. Und das kann ich natürlich alles organisatorisch in so ein Konzept gießen. Und dann bin ich erstmal, ich habe meinen Leitfaden. Und da den Abgleich zu fahren, was haben wir an Konzept, was haben wir an Realität? Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, wo man den Fokus drauf legen sollte.
Und ich bin auch immer ein Freund davon, vielleicht auch mal darauf hinzuweisen, wenn ich eine Immobilie in einer gewissen Größe habe, das können wir gleich vielleicht nochmal definieren, dann sollte mich das schon vielleicht wundern, wenn es keinen FM-Dienstleister gibt. Ja, wo würdest du sagen, ist so in der Branche so eine Grenze, wo es eigentlich nicht mehr handelbar wird, das Ganze selber zu managen?
Es ist schwierig zu sagen, wo die Grenze ist. Man muss eigentlich an das Thema anders rangehen. Ich habe einen Aufwand, und die Frage, die ich mir stellen muss, wer kann den Aufwand besser bedienen? Das heißt, ein FM-Dienstleister ist ja kein Add-on. Ich meine, das müssen viele Eigentümer noch verstehen, aber es ist ja kein etwas, was ich mir als Luxus obendrauf gönne, sondern der FM-Dienstleister übernimmt ja Aufgaben im Betrieb der Immobilie. Und wenn er das nicht tut, dann muss das jemand anders tun. Wegfallen lassen ist eben keine Option oder zumindest eine, die stark risikobehaftet ist. Das heißt, die Frage, die ich mir als Eigentümer stellen muss, ist nicht, wie groß ist meine Immobilie, muss ich einen FM-Dienstleister holen oder nicht, sondern ich muss mir vielmehr die Frage stellen, habe ich die Zeit, die Muße und vielleicht sogar die Lust dazu, mich mit gefühlt 20 verschiedenen Handwerkern auseinanderzusetzen, jedes Mal Ansprechpartner für die Mieter zu sein, vielleicht sogar noch Rundgänge am Objekt zu machen. Ist das was, was ich machen möchte, weil ich da Spaß drin habe, weil ich die Zeit dafür habe, weil ich das so kalkuliert habe? Oder übergebe ich genau diese Aufgaben an den FM-Dienstleister? Und in der Regel ist es so, wenn ich einmal die Woche einen Hausmeisterrundgang habe und wirklich eine Handvoll Wartungen durchzuführen habe, dann vielleicht nochmal die Reinigung mit dazu nehme, den Winterdienst, da macht es schon Sinn, das Ganze an einen Profi zu geben. Ja, ich sag mal, je weiter man jetzt rausgeht aus den großen Ballungszentren, desto unglücklicher wird das. Also man muss das fairerweise sagen, die großen und auch die mittelgroßen FM-Dienstleister sind ja eher in den Ballungszentren unterwegs und je ländlicher es wird, desto mehr Schwierigkeiten habe ich. Aber tatsächlich lohnt sich das, ja, und dann schafft man Synergien.
Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wir haben ja am Eingang über Hausmeisterjobs in der großen Pause gesprochen. Habt ihr auch solche Leute?
Also ich kann eins sagen, Milch verkaufen wir nicht.
Aber
Also zumindest
Durstlöscher?
nicht, ja, auch nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also Catering gehört auch zum FM, da sind wir aber noch nicht so ganz hundertprozentig drin in dem Thema. Nein, wir verkaufen tatsächlich keine Milch, ja, und auch keine Durstlöscher. Nein, wir haben sicherlich Unterscheidungen. Wir haben infrastrukturelle Hausmeister, das sind mehr die Kümmerer. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die den Besen in der Hand haben, aber klar, die Aufgaben gibt es halt auch. Und je komplexer eine Anlagentechnik wird, also wenn ich eine ausgefeilte TGA habe, dann brauche ich natürlich auch einen Haustechniker. Dann kann man so ein bisschen unterscheiden zwischen Hausmeister und Haustechniker, wobei auch da streiten sich die Gelehrten. Aber grundsätzlich habe ich dann, je anspruchsvoller die Liegenschaft ist, natürlich auch jemanden mit einem entsprechenden gewerblichen Eingangsberuf. Ob es jetzt ein Elektroinstallateur ist oder ein Gaswasserinstallateur, also jemand, der sich mit der TGA schon mal vom Grunde her auskennt und das technische Verständnis hat. Und der kann dann auch viele Dinge selbst machen, ohne dass ich eine große Firma hinzuziehen muss. Und das sind wiederum die Vorteile für den Eigentümer beim Einsatz eines FM-Dienstleisters.
Definitiv. Ich habe mal gelernt, dass Facility Management die lebenszyklusorientierte Bewirtschaftung einer Immobilie ist. Ja, wie
Klasse,
siehst du das?
ja. Absolut. Steht auch, glaube ich, auf einer meiner Folien. Ich unterrichte auch die angehenden Fachwirte Facility Management.
Da
Steht
gibt
auch
es ein
so auf den
Fachwort
Fo
für?
Dafür gibt es einen Fachwirt, ja. Es ist auch direkt vom Verband, gibt es eine Ausbildung direkt von der GEFMA. Und Ja, auch da. Es ist eine Management-Disziplin. Also wir haben jetzt ganz, ganz viel über Technik gesprochen und eigentlich kratzen wir auch wirklich nur an der absoluten Oberfläche vom Facility Management. Ist, ich habe es ja eingangs gesagt, deutlich mehr als der klassische Hausmeisterdienst und auch mehr als die Wartung. Von daher, es ist interdisziplinär, es ist eine Management-Methode und natürlich vom gesamten Lebenszyklus betrachtet. Also bereits bevor die Immobilie überhaupt gebaut wird, gibt es ja den Ansatz des Facility Management. An der Stelle ist es dann das baubegleitende FM. Das heißt, wir setzen uns tatsächlich, bieten wir auch an, wir setzen uns mit Bauherren und Architekten zusammen. Und auch da kann ich aus Erfahrung sprechen. Es ist tatsächlich in Hamburg gewesen, direkt am Ballindamm, ein wunderbar saniertes Gebäude mit
Nicht der
Leuchten.
App Tower.
Nicht der Elbtower, da haben wir gar nichts mit zu tun, also auch nicht aus Historie. Super eingebaute Architektenleuchten, war wirklich unglaublich schön, optisch toll anzusehen. Problem an der Sache, wenn da Leuchtmittel kaputt gegangen ist, musste die komplette Wandleuchte aus der Wand ausgebaut werden, um dieses Leuchtmittel zu tauschen. Und genau das sind die Punkte, wo FM halt helfen kann, auch in der Planungsphase. Man überlegt sich halt vorher, wie betreibe ich das hinterher und was passiert denn, wenn ich Dinge habe wie ein Leuchtmitteltausch? Muss ich dann die ganze Lampe ausbauen? Und das ist halt schon wichtig. Ich habe ein anderes Beispiel. Ich glaube, es ist auch ein großer Mitbewerber in der Beratung hat auch eine Maßnahme begleitet. Haben einen Aufzug gebaut für den Lieferantenbereich, wo keine Europalette reingepasst hat. Okay, 6 Sätzen, ja, also das funktioniert natürlich nicht. Und das sind genau die Aspekte, die ich jetzt nicht erwarten kann, dass der Architekt die hundertprozentig auf dem Schirm hat. Ja, dafür gibt es eben Leute, die sich damit beschäftigen. Welche Arbeitsprozesse passieren an der Liegenschaft? Welche müssen berücksichtigt werden? Wo habe ich unter Umständen technische Möglichkeiten oder bauliche Möglichkeiten, Dinge zu optimieren oder eben auch sinnvoll zu gestalten?
Aber das ist schon wieder zum Beispiel so ein Learning für mich, dass ich demnächst, wenn ich in so einer Gewerbeimmobilie unterwegs bin, dass ich mal gucke, ob ich glaube, dass eine Europalette in den Aufzug passen, in den Lastenaufzug passen würde, ne?
Aber es ist ja eigentlich eine logische Sache. Wenn man drüber nachdenkt, ist es
Ja,
einfach logisch.
aber es, ja, das stimmt. Aber du hast ja gerade so schön gesagt, wir kratzen an der Oberfläche. Ich muss mich gerade zurückerinnern, ich habe es hier mal geöffnet. Ich bin ja Vorsitzender im Prüfungsausschuss für den Immobilienkaufleuten. Und da ist der Gebäudemanagement auch ein Prüfungsbereich tatsächlich. Und da fängt es nämlich schon immer an. Eine meiner Lieblingsfragen ist nämlich, Maßnahmen der technischen Gebäudebetreuung, insbesondere in den Bereichen Gebäudeleittechnik, Gebäudeautomation, Sanitär, Klima, Heizungstechnik, Netzwerktechnik und Lichtsysteme. Und dann ist die erste Aufgabe, unterscheiden Sie die oben genannten Bereiche und dann stellen Sie jeweils ein Risiko dar und wie Sie dem begegnen würden. Und damit und über dieses Thema unterhält man sich dann 30 Minuten mit den Leuten. Und es ist natürlich klar, dass ich dann wirklich ein Begriffsportfolio hat, was ja das gesamte FM schon abdeckt. Ja, also Gebäudeleittechnik, Gebäudeautomation, da sind ja so viele Dinge einfach, die da reinspielen. Und ich glaube, dass ein Punkt ist, dass man sagen muss, dass, ja klar, kannst du mal selber machen, ja, aber es ist ja nicht so, dass du etwas befolgst und das bleibt dann immer so. Es gibt ja auch noch ständig wechselnde rechtliche Rahmenbedingungen, dann sind die ja auch noch dank unseres Föderalismus ja auch noch irgendwie innerhalb der Länder unterschiedlich. Und das glaube ich, so ein Punkt, wo ich mir jetzt so überlegen muss, was haben wir für einen Output jetzt? Wir haben ja auch schon über eine halbe Stunde gequatscht, so schnell geht das irgendwie. Und das ist für mich einfach nochmal der Punkt zu sagen, ja, wir nehmen als Sachverständige das sehr wohl wahr, dass wir in einer Immobilie sind, die offensichtlich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, als Hochschulstandort oder als Wohn- und Geschäftshaus, als Laden genutzt wird. Und wir gehen da durch und gucken uns das an, machen vielleicht unsere Fotos, gucken, ob da LED-Lampen hängen, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann gehen wir raus und bewerten nach den NRK ein Wohn- und Geschäftshaus, eine Lagerhalle, keine Ahnung. Und was mir ja immer so wichtig ist immer die Leute dafür zu sensibilisieren, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und deshalb finde ich das heute, das waren total wichtige Insights mal, dass wir mal echt diesen Punkt gelernt haben, weil auch selbst ich für mich Ja, also so siehe der Erkenntnis mit dem Lastenaufzug. Wirklich mal die Frage stellen muss, ja, hinterfrage ich das alles und füge ich nicht meinem Kunden, wenn ich das Gutachten dann quasi erstelle und solche Sachen nicht berücksichtige, eventuellen Schaden zu? Und habe ich da nicht eventuell einen Haftungsanspruch? Also von daher, vielen, vielen Dank an der Stelle an dich, dass du dir auch die Zeit genommen hast, uns ja, das mal so
gerne,
zu erklären.
Sehr gerne.
Was war so das Erste, was dir mal begegnet ist in deinem Berufsalltag?
Das Erste, was mir begegnet ist. Also ich habe viele irre Sachen, also das ist wirklich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was das Erste ist. Also Facility Management ist tatsächlich, und da wird jetzt jeder, der in der Branche mindestens mal eine Woche gearbeitet hat, wird sagen, da ist jeder Tag irre. Ja, ja, weil es passieren immer neue Sachen, man plant das gut durch, man plant teilweise ein ganzes Jahr komplett durch und dann passiert es doch alles anders, aber man ist halt dann vorbereitet. Was ist das Erste, was mir passiert ist? Ich glaube tatsächlich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, ich war vorher im Konzern und wir haben einen Hausmeister eingestellt und da war auch schon das Thema Onboarding war bei uns ganz groß geschrieben und dann haben wir diesen Hausmeister begrüßt und haben ihn an die Hand gegeben bei einem anderen Hausmeister und es hat exakt anderthalb Stunden gedauert. Da klingelte mein Telefon, da war der Hausmeister dran, der neue, der einfach nur mitlaufen sollte bei einer Gewerbeimmobilie, der nach anderthalb Stunden gesagt hat, Heimann, nee, das ist mir alles zu groß. Ich habe jetzt auch hier meine Sachen alle schon dem Kollegen, ich würde dann auch nicht mehr wiederkommen. Okay. Ja? Also das war die kürzeste Zeit Arbeitnehmer, die ich erlebt habe. Also ich habe wirklich kurze Phasen erlebt, aber diese anderthalb Stunden waren schon das Knackigste. Das ist, glaube ich, also eine der verrücktesten Geschichten.
Also anspruchsvoller Job,
immerhin. Definitiv.
Also tatsächlich ja, auch da muss man auch einfach die Lanze brechen. Vielleicht tue ich jetzt dem Durstlöscher verkaufenden Hausmeister Unrecht, aber
möglich.
In der heutigen Zeit ist es halt der Hausmeister, der mit eher mit dem Smartphone als mit dem Schraubendreher durch die Gegend läuft. Man ist verzahnt und ich jubel immer den Hausmeistern zu. Jetzt bin ich der in der Regel im Anzug durch die Gegend läuft. Und klugscheißt, Entschuldigung, dass ich das jetzt im Podcast so sage, aber klugscheißt, wenn er vor Ort ist. Aber die Hausmeister machen den richtigen Job. Ja? Die sind vor Ort, die kennen jede Schraube mit Vornamen. Die sind die ersten Prellböcke, wenn ein Mieter unzufrieden ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, die können da nichts für. Also ein Hoch auf jeden Hausmeister und Haustechniker, die machen einen irren Job und es ist halt wie bei einer relativ großen Uhr. Die Zahnräder, die greifen ineinander und es dreht sich der Zeiger und wenn, egal wie groß das Zahnrad ist, eins davon ausfällt, dann geht die Uhr nicht mehr.
Aber ich bin original bei dir, vielleicht als Schlussoutput jetzt nochmal. Ich fühle das total, weil wenn ich eine Gewerbeimmobilie besichtige, und die ist vielleicht ein bisschen größer. Und das heißt, da ist der Hausmeister, der nimmt sie dann in Empfang. Dann mache ich für mich innerlich einen Haken, dann bin ich fein. Ja, wenn dann auf einmal, weiß ich nicht, der Geschäftsführer, wir haben so einen Automobilzulieferer, der mir dann sagte, ja, also das ist mir so wichtig, das mache ich höchstpersönlich selber. Dann weiß ich, alles klar, ich kann schon zwei Stunden zusätzlich als Gelaber dranhängen, weil der mir alles erzählen will. Ja, und der Hausmeister geht mit mir durch, der sagt, das geht kaputt, oh, das ist scheiße und das ist gut und das habe ich so gemacht. Und der kann mir auch zu jedem Bauteil irgendwie eine Geschichte erzählen. Und das, da bin ich vollkommen bei dir. Also von daher Lifehack an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr dann so eine Gewerbeimmobilie mal zu bewerten habt, klammert euch an die Hausmeister, das ist wirklich der Geheimtipp schlechthin.
Absolut.
Sehr schön. Lieber Benjamin, vielen Dank, dass du bei uns warst und uns das ganze Thema Bewirtschaftungskosten mal aus einer ganz anderen Perspektive weitergegeben hast. Ich hoffe, also ich werde es definitiv für mich jetzt übernehmen. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer da draußen ganz genauso, wenn es mal das Thema gewerbliche Bewertung geht. Wir wünschen euch da draußen jetzt eine großartige Woche. Lasst euch nicht unterkriegen. Trinkt mal einen Durstlöcher, so lecker sein.
Ein Schaumkussbrötchen.
Wie macht man das eigentlich mit einem Weizenbrötchen oder einem?
Alter, kennst du, da sieht man, da gibt's das nicht oder was? Was ist denn das für eine Bildungslücke hier?
Ich hab's nicht mit einem Brötchen gegessen, tatsächlich. Heutzutage würde man das wahrscheinlich mit einem.
Das war Grundnahrungsmittel im Ruhrgebiet. Ein normales weißes Brötchen und dazwischen ein Schaumkuss. Der früher ja noch nicht so hieß, aber so. Und das zusammen, zack. Und dann ab in den Mund damit. Und dann mit dem Durstlöscher nachgespült und das Leben war hervorragend.
Wunderbar, sollten wir mal wieder für uns übernehmen. Naja, dann. Kommt gut in die Woche. Bis ganz bald. Wir freuen uns,
dass ihr dabei wart.
Ciao, ciao.
Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.
Euer Immomarkt2Go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Mit weniger Vorschriften zu mehr Wohnraum. Die Bundesregierung möchte mit dem neuen Gebäudetyp E den Wohnungsbau einfacher und schneller machen. Nachdem die Leitlinien im Juli vorgestellt wurden, hat das Kabinett den Gesetzentwurf nun offiziell beschlossen. Ziel des neuen Gesetzes ist es, den Bau von Wohnungen durch einfachere Regeln zu fördern. Der Gebäudetyp E steht für einfach oder experimentell und wurde auf Anregung von Architekten entwickelt. Der Entwurf sieht vor, dass bestimmte technische Standards, die nur den Komfort oder die Ausstattung betreffen, nicht mehr automatisch verpflichtend sind, es sei denn, es wird ausdrücklich vereinbart. Auch eine Abweichung von den üblichen technischen Standards soll unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr als Mangel gelten. Die grundlegende Sicherheit wie Statik und Brandschutz bleibt dabei selbstverständlich gewährleistet. Aus der Bauwirtschaft gibt es schon lange Kritik, dass oft zu hohe Standards gefordert werden, da sonst rechtliche Probleme drohen. Dies treibe die Baukosten nach oben, was dazu führt, dass Wohnungen für viele kaum noch bezahlbar sind. Branchenverbände fordern deshalb, viele Vorschriften im Wohnungsbau zu überdenken. Das war euer Immomarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Wertvoll wachsen.